Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix.
Ja, herzlich willkommen, liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde. Es ist wieder soweit. Der Sportpodcast Einwurf meldet sich mit seiner 58. Folge. 58 Folgen und 58 Mal, würde ich sagen, rufe ich jetzt nach Darmstadt. Hallo, liebe Olivia, es geht wieder los.
Hallo Sebastian, das 58. Mal rufe ich zu dir zurück in den Norden. Wie geht's dir?
Mir geht's gut, danke. Und ich muss gleich dazu sagen, es ist eigentlich ein bisschen geschwindelt, weil ich ja die ersten Folgen ohne dich machen musste. Aber wir gehen einfach mal von 58 aus.
Richtig, es hätte wahrscheinlich keiner gemerkt.
Genau, es hätte keiner gemerkt. Sag mal, und dir, wie geht's dir?
Mir geht's gut, danke. Ich habe hier gerade die Heizung aufgedreht. Es ist jetzt doch irgendwie eher so die kälteren Temperaturen langsam. Also der Winter kommt, ne?
Absolut. Und das gilt ja auch für den Sport, die kalte Jahreszeit und damit auch die Indoor-Sportarten, die immer mehr jetzt wieder die Oberhand gewinnen. Das ist ja im Fußball und im Handball und auch im Hockey alles gelernt und nicht so schwierig. Beim Tischtennis ist es so, dass man da sich das nicht aussuchen kann. Da muss man, wenn man es professionell macht, in die Halle. Wie sind denn deine Tischtennisfähigkeiten, um da so ein bisschen zum Thema und unserem heutigen Gast überzuleiten?
Meine Tischtennisfähigkeiten, ich möchte sagen, anfängermäßig, also auf dem Pausenhof und draußen habe ich Tischtennis mal gespielt, aber jetzt selbst irgendwo indoor tatsächlich noch gar nicht. Ich denke, da kannst du mit mehr Erfahrung glänzen.
Ja, was heißt glänzen? Ich habe es auf jeden Fall als Kind dann irgendwann mal angefangen mit dieser Sportart. Was war denn bei dir immer irgendwie mehr angesagt? Rundlauf oder dann doch so im Einzel auf der Platte in der Schule?
Tatsächlich Rundlauf, aber da war ich immer relativ schnell draußen.
Okay, na vielleicht gibt es ja eine Trainingseinheit mit unserem heutigen Gast. Ich darf ihn uns kurz vorstellen. Er führt quasi ein Doppelleben, wenn man so will, und zwar auf beruflicher Seite. Auf der einen Seite ist er Vertriebsleiter beim Energieversorger Main Spessart. Und auf der anderen Seite, und darum soll es heute insbesondere gehen, ist er der Manager des TTCOE Bad Homburg. Und das ist kein geringerer Club als der, der 2020 in die Tischtennis-Bundesliga aufgestiegen ist. Jetzt müsste die Leitung stehen und wir sagen herzlich willkommen im Sportpodcast-Einwurf, Mirko Kupfer.
Hallo zusammen, Grüße in die Runde.
Hallo Mirko, ein herzliches Hallo, Hallo. Auch von meiner Seite. Schön, dass du heute bei uns bist.
Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Ja, der Sebastian hat es ja eben schon angesprochen, Stichwort Doppelleben. Da müssen wir jetzt mal genauer nachhören. Du bist Vertriebsleiter und gleichzeitig auch Manager. Wie passt das denn zusammen?
Naja, ich bin seit 40 Jahren dem Tischtennis verbunden. Also ich habe selbst mit 6 Jahren angefangen, Tischtennis zu spielen. Auch wie fast jeder Junge auf dem Spielplatz mit Rundlauf und ähnlichem.
Wie Olivia.
Und bin dann.
Hoffentlich ist das früher rausgeflogen, aber, wie ich immer.
Ja, ich glaube, mein Talent wurde von mir selbst schon erkannt, in Anführungszeichen, sodass ich dann relativ früh dann auch den Verein aufgesucht habe, der lustigerweise direkt neben dem Spielplatz war. Also ich hatte es dann nicht weit. Ich habe bei jeder Rundlaufsession mit Freunden auf dem Spielplatz praktisch in die Halle schauen können. Ich war zwar damals noch kleiner, aber die Lichter waren an und ich wusste damals schon, wo ich hin muss, wenn ich Tischtennis spielen wollte am Ende des Tages, ja.
Sehr gut.
Ja, so kam dann eins zum anderen, ja. Also da bleibt man dem Sport dann halt treu irgendwann.
Ja, das ist richtig so. Und vielleicht kannst du aber nochmal also so ein bisschen zeitliche Komponente auch sagen. Wie bekommt man es unter einen Hut? Der Tag hat ja dann doch nur 24 Stunden.
Das ist richtig. Ich mache das ja auch nicht alleine als Manager. Wir haben ja in Bad Homburg, wir sind ein Einspartenverein dort mit knapp 220 Mitgliedern. Im Nachwuchs und im Breitensport und Leistungssport haben wir roundabout 12 Mannschaften. Und der professionelle Bereich ist ausgegliedert als Wirtschaftsbetrieb aus dem Verein an sich. Dennoch packt jeder mit an. Also ja, da zählt der Vorstand genauso wie der zweite Geschäftsführer. Wir haben einen Sportvorstand, der sich um die sportlichen Belange kümmert. Und von daher kann man das auf viele, viele Köpfe im Verein verteilen, zum Glück. Mhm. Anders wird es auch nicht funktionieren. Das Ehrenamt steht halt ganz oben an erster Stelle in jeder Sportart und in jedem Verein. Anders wird es nicht gehen.
Mhm. Ja. Und was würdest du sagen, wie viel tatsächlich so der Manager, du als seine Tätigkeit von deinem anderen Job als Vertriebsleiter, du daraus ziehen kannst, profitierst, gerade so Stichwort Fähigkeiten und Qualifikationen?
Ja, ich kümmere mich primär um die Themen Marketing und Vertrieb bei uns im Verein als Geschäftsführer, als Manager des Clubs, sodass da natürlich meine Fähigkeiten aus meiner beruflichen Karriere mit jetzt um die 20 Jahre Vertrieb, über 20 Jahre Vertrieb in Verbindung die letzten 10, 12 Jahre auch mit der Thematik Marketing natürlich dort dem Ganzen zugutekommt. Und durch die Kenntnisse des Tischtennissports passt dann am Ende eins zum anderen, sodass man sagen kann, okay, das Fable Tischtennis, das passt. Und die berufliche Komponente in Sachen Vertrieb, Sponsorenbetreuung, Sponsorenakquise, Marketing, Umsetzung, das passte das passte am Ende des Tages zusammen und somit sind wir.
Ja, wenn man sich mit deiner Person beschäftigt, dann kann man das auch eindrucksvoll nachlesen und sehen, dass es da durchaus vielseitige Fähigkeiten gibt. Ich möchte das mal so ein bisschen zusammenfassend angehen, dass du ja auch ein Stück weit eben die Trainerrolle und durch deine A-Lizenz als Trainer auch diese Perspektive mal stärker eingenommen hast. Du bist diplomierter Sportmanager, du hast dich auch im Reha-Sport, also im Thema Gesundheitsmanagement bewegt, also alles Dinge, die sozusagen dem Leistungssport und dem, was ihr jetzt sozusagen auch da geschaffen habt in Homburg, zugutekommen. Würdest du sagen, das hat auch immer ein Stück weit aufeinander aufgebaut?
Ja, ich habe hab früh in meinem Leben schon festgestellt, dass der Sport immer ein Teil meines Lebens sein wird. Ich habe extra die Schule gewechselt, um ein Sportabitur zu machen in meiner Geburtsstadt Wiesbaden. Und hab damals schon den Weg eingeschlagen und wusste, dass ich irgendwann mal Sport studieren möchte. Ja, habe Sportwissenschaft, Sportmedizin, Psychologie in Darmstadt und später dann in Frankfurt studiert. Und habe dann aber gemerkt, dass mir zu viel Theorie dann doch fehlt, sodass ich den Praxisbezug noch ein bisschen mehr herstellen möchte. Und damals ging es schon in Richtung Zahlen, Daten, Fakten, so will ich es mal sagen. Und habe ein Fernstudium im Bereich Sportmanagement noch abgeschlossen, was natürlich BWL-Marketing, VWL-lastig war. Und ja. Das kommt mir heute zugute als Geschäftsführer für den Bereich Marketing und Vertrieb. Und von daher sind natürlich die gesundheitlichen Komponenten auch mit dem Trainerdasein, was ich dann parallel gemacht habe, baute dann, so wie du es gesagt hast, natürlich aufeinander auf. Und die Theorie aus dem Studium konntest du dann in die Praxis umsetzen als Trainer. Und das andere Beiwerk im Sportmanagement hilft dir dann später, um die verschiedenen Zahlen in die richtigen Bahnen zu lenken, dass du natürlich auch Kalkulation, Finanzierung mit auf die Beine stellen kannst.
Ja, du sprichst es an. Lass uns doch gerne mal ein bisschen konkreter auch über euer Team sprechen und über das Konstrukt Bundesliga, für die man ja also mindestens ein vierköpfiges Team braucht. Viele Hörerinnen und Hörer, die sind jetzt wahrscheinlich nicht im alltäglichen Bundesliga-Betrieb zu Hause. Trotzdem ist es natürlich schon so, dass es eine ausgelagerte Liga gibt, die mittlerweile auch sehr professionell betrieben wird. Und wenn man jetzt das, was du ansprichst, nämlich diese Kalkulation und diese wirtschaftlichen Faktoren mal sich näher anschaut, wie groß ist da die Herausforderung, auch wirklich in der Bundesliga auf der einen Seite zu bestehen, aber vor allen Dingen auch erstmal wirtschaftlich so voranzukommen, dass das Ganze nicht nur, ich sag mal, heiße Luft war und man nach einem Jahr im Prinzip die Koffer packen kann. Wie herausfordernd ist das und wie bist du da rangegangen, um letztlich dieses Ziel auch zu erreichen?
Nein, wir haben uns vor 5, 6 Jahren im Verein, ich bin jetzt das 6. Jahr dabei, hat der Verein sich einen Fahrplan gemacht, dass er bis 2022 gerne in die Bundesliga möchte, in die, wie sie so heißt, TTBL, Tischtennis-Bundesliga. Und dem Ziel haben wir im wahrsten Sinne des Wortes alles untergeordnet. Wir haben vor 2 Jahren die Mannschaft dann so zusammengestellt, dass wir am Ende des Jahres Platz 1 oder Platz 2 belegen. Ist uns dann auch getückt. Ja, wir hatten in unserer Zweitliga-Zeit indischen Nationalspieler, russischen Nationalspieler an Bord, einen rumänischen Nationalspieler an Bord und haben aber immer, und das ist ganz bewusst gewählt, immer auch deutsche Nachwuchsathleten mit an Bord genommen. Egal, ob es zu unserer Hochzeiten dann mit Dominik Scheer war oder dann in Richtung Weltliga-Zeiten mit Nils Hohmeier, der heute in Grenzau spielt, Oder aber auch jetzt mit Cedric Meissner und Benno Ömer, die im U23-Kader sind und jetzt auch nächste Woche bei den U21-Europameisterschaften teilnehmen werden. Hm. Ja, wir haben uns natürlich, und das muss man auch ganz klar sagen, wenn man die wirtschaftlichen Verhältnisse bedenkt, wir haben uns nicht gerade die leichteste Zeit ausgesucht. Ja. Wir haben letztes Jahr zu Zeiten von Covid-19 und der Pandemie gesagt, dieses Jahr gehen wir hoch. Hm. Wir waren Tabellenerster, die Saison wurde abgebrochen und wir haben gesagt, ja, wir probieren es trotzdem. Und die Wirtschaftlichkeit spielt natürlich eine Rolle. Tischtennis ist und bleibt eine Randsportart, die nicht im Fernsehen zu sehen ist, außer es gibt mal Höhepunkte wie Europameisterschaft, Weltmeisterschaft oder Olympische Spiele. Alles, was dann drumherum ist, verschwindet man einfach in der Versenkung, ist nicht so wie Fußball, Basketball, Handball, Volleyball, die dann doch aufgrund der Größe des Balles vielleicht auch geschuldet natürlich häufiger im Fernsehen sind. Der Tischtennisball hat 40 Millimeter im Durchmesser und ist halt eines der schnellsten Ballsportarten, Tischtennis. Und von daher ist es nicht zwingend und nicht wirklich TV-förderlich, um diese Sportart einer breiten Masse zu zeigen. Es ist für mich eine der attraktivsten Sportarten. Dennoch muss man das Ganze auch unter anderen Gesichtspunkten natürlich von den TV-Sendern auch sehen. Und von daher ist für jeden, der keinen großen Hauptsponsor hat, natürlich auch ein schweres Unterfangen, diese Randsportart publik zu machen. Und da muss man immer auf die lokalen Sponsoren hoffen, die dann vor Ort sind und die sagen, ja, schön, Tischtennis-Bundesliga, endlich mal eine Art Zugpferd in der Stadt. Und so ist es uns letztendlich dann auch gelungen, auf den letzten Metern für die jetzt vergangene Saison die Lizenz zu erhalten. Und ähnlich war es auch dieses Jahr. Wir hatten gehofft, die Pandemie ist vorbei, die Firmen verdienen wieder normal. So will ich es jetzt mal normal sagen. Aber dem war im Zuge der Lizenzierung für die jetzt aktuelle Saison leider nicht so. Die Pandemie blieb weiter am Leben, wie man so schön sagt. Und so hatten wir auch dieses Jahr zu kämpfen, aber auch dieses Jahr haben wir es geschafft. Ja.
Ich würde gerne nochmal, bevor wir auf das Sportliche auch nochmal genauer gucken, nochmal kurz die Frage stellen, weil das auch für Hörerinnen und Hörer natürlich spannend ist. Kann man davon leben? Also ist es so, dass man, jetzt mal abgesehen davon, dass man vielleicht als Geschäftsführer dann auch noch einen anderen Job hat und da dann auch noch auf zwei Beinen steht, so wie du das jetzt machst, aber jetzt aus Spielersicht, aus Sportlersicht ist es so, dass das so Profis sind, dass sie im Prinzip, wenn sie dann bei Bad Homburg spielen, dass sie quasi dann auch ihren Lebensunterhalt damit verdienen.
Aber bei den Sportlern muss man ja immer mehrere Beine sehen, in Anführungszeichen. Auf der einen Seite haben sie den professionellen Sport in der Tischtennis-Bundesliga, auf der anderen Seite haben sie natürlich auch ihre, ich nenne es mal, privaten Sponsoren und Ausrüster, die sie natürlich mit Material versorgen. Und gegebenenfalls auch monatlich mit einem monetären Beitrag, wenn sie eine bestimmte Weltranglistenposition haben oder abhängig, wie erfolgreich sie auf den Turnieren sind. Und dann werden sie in der Regel, wenn sie zur Nationalmannschaft gehören, gibt's auch in den europäischen Ländern auch die nationalen Förderbeiträge, so wie in Deutschland die deutsche Sporthilfe, die du dann nutzen kannst. So ist es in anderen Nationen, in Tschechien, in Rumänien, in Russland gibt es dann noch andere Töpfe, wie der Sport und der Sportler unterstützt wird. Ob am Ende die Sportler wirklich davon richtig leben können, das vermag ich nicht beurteilen zu können. Ich sag mal, jeder braucht natürlich ein anderes Geld, um seinen Lebensstandard zu unterhalten. Ja. Aber man muss davon ausgehen, die Sportler reisen an, die Sportler fahren auf die Turniere, wo sie vielleicht noch Siegprämien einheimsen und fahren dann wieder weg. Das heißt, häufig sind sie ja für die Nation unterwegs und von daher entstehen ihnen dann bei den Turnieren nicht so viele Kosten, weil sie ja ihr Land vertreten. Ja. Aber von daher ist schwierig zu sagen, ob unser rumänischer Nationalspieler, unser tschechischer Nationalspieler, ob die am Ende des Tages davon leben können oder vorsorgen können.
Ich würde gerne bei dem Sportlichen und auch bei den Spielern, was die Mannschaft angeht, nochmal bleiben. Du hast angesprochen, die Pandemie war ja für euch sicherlich auch keine leichte Zeit. Und dieses Jahr wurde ja eure Mannschaft auch so ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, eigentlich fast komplett ausgetauscht. Vom alten Kader blieb ja nur Rare Sipos, wenn ich mich richtig informiert habe. Vielleicht kannst du da auch noch mal so ein bisschen drauf eingehen. Ist das auch so geschuldet durch die Pandemie oder hatte das tatsächlich andere Gründe?
In diesem Jahr hatte es besondere Gründe, weil relativ spät feststand, dass wir die Klasse halten werden. Wir waren Tabellenletzter, haben in der letzten Saison spielerisch wären wir also regulär abgestiegen, aber es wurde relativ spät dann auch entschieden, dass die zweite Bundesliga nicht zu Ende gespielt wird, die ja schon zeitweise, jetzt lass mich nicht lügen, Oktober, November ihr Spiele eingestellt hatte aufgrund pandemischer Zustände. Und dann wurde im Februar, März dann entschieden, dass die zweite Liga nicht fortgesetzt wird. Und dadurch, dass es dort dann spielerisch keinen Aufsteiger gab, gab es auch spielerisch gesehen keinen Absteiger aus der TDBL. Und dementsprechend stand sehr, sehr spät fest, dass wir die Klasse halten. Mhm. Und dadurch kam es natürlich frühzeitig schon zu Spielerwechseln. Gerade wenn man unsere beiden russischen Spieler nimmt, Lev Katzmann, Maxim Kretnev, die den Verein gewechselt haben, die später dann Doppel-Europameister wurden bei den Senioren dieses Jahr. Also das war schon ein trauriger Karriere. Mhm. Die waren schon Vize-Weltmeister im Junioren-Doppel letztes Jahr in Australien. Jetzt sind sie Europameister im Doppel geworden bei den Herren. Und sind beide erst 19. Das muss man finden. Das heißt, die haben ihren großen Weg eigentlich. Aber die wollten ganz sicher TDBL spielen. Und dadurch, dass das bei uns erst sehr, sehr spät feststand, haben sie natürlich den Weg gewählt, frühzeitig sicheren TDBL-Boden unter den Füßen zu haben. Mhm. Und so kam das. Und dann muss man sich natürlich überlegen, wie stellt man die Mannschaft auf? Und am Ende haben wir gesagt, dass wir den Vertrag mit Nils Hohmeier, mit den deutschen U23-Kaderathleten nicht verlängern wollen. Und so kam es, dass die Mannschaft am Ende ausgewechselt wurde. Ja. Gustavo Zuboy wusste am Ende nicht, macht er weiter nach Olympia, macht er nicht weiter. Und da mussten wir uns auch frühzeitig entscheiden, wie bauen wir die Mannschaft um. Und so kam es zu dem dann doch sehr großen Umbruch in der Mannschaft.
Und wenn du jetzt die beiden Mannschaften so vergleichst, würdest du sagen, da ist jetzt von der Leistung viel abgefallen oder auch mehr dazugekommen?
Also wenn ich unsere beiden russischen Athleten sehe, dann muss man einfach sagen, die haben sich schon gut entwickelt die letzten 3, 4, 5 Monate. Mhm. So, sehr, sehr stark. Das Verhalten, wenn man sieht, wir konnten mit Lubomir Jančarik von einem Liga-Konkurrenten einen Spieler verpflichten, der dann relativ sicher und zügig die Olympia-Qualifikation beim Qualifikationsturnier im ersten Durchgang geschafft hat. Dort gewonnen hat gegen Pitchford, gegen Habesohn, gegen verschiedene andere Athleten, die vor ihm stehen in der Weltrangliste. Wenn wir dann auch sehen, dass Rares Dipos nur 3 Bälle von einer Olympia-Qualifikation entfernt war, dann muss man auch sagen, die Entwicklung bei ihm geht weiter. Wir haben 2 Deutsche verpflichtet, die Zweitliga und TDBL-Luft schon schnuppern konnten. Cedric Meissner gehörte zu den besten Spielern in der zweiten Liga in der Saison davor. Benno Oehme war schon Ersatzmann beim Liga-Konkurrenten in Fulda und hat schon TDBL-Luft schnuppern können. Und kurz vor Torausschluss konnten wir noch einen jungen Japaner verpflichten, der uns eine gewisse Anzahl von Spielen zur Verfügung steht. Und der hat dann am Ende auch bewiesen, dass er das Format hat, TDBL zu spielen. Er ist zu Hause. Im ersten Heimspiel hat er zwar verloren, aber wenn man dann mal sieht, in den Spielen danach hat er Matthias Falk geschlagen. Er hat Ruven Filos geschlagen. Also das sind dann schon Spieler, gegen die du erstmal gewinnen musst. Und das hat er gepackt. Und von daher sind wir froh, ihn verpflichten zu können für uns. Das ist seine erste Saison. Und jetzt wollen wir mal schauen, wie die Saison dann weitergeht. Ja.
Klar, also du sprichst das an, schauen, wie die Saison weitergeht. Der aktuelle Blick auf die Lage ist jetzt nicht ganz so rosig. Ihr seid mit 2 Punkten Tabellenletzter, aber habt natürlich alle Möglichkeiten noch. Die Mannschaften vor euch haben lediglich 4 Punkte auf der Habenseite. Von daher ist da alles möglich. Ich würde trotzdem auch gerne noch mal so ein bisschen, was Olivia ja auch schon angesprochen hat, dieses Modell des, ich sag mal, internationalen Austausches ansprechen wollen. Also am Ende kann man vermutlich in der deutschen ersten Tischtennis-Bundesliga kaum ohne Spieler aus dem Ausland im oberen Parkkreuz auskommen. Also oberes Parkkreuz ist es ja in dem Sinne gar nicht mehr, sondern eben Top-Spieler, die an der 1 oder 2 spielen. Ihr habt nun einen Japaner, einen Inder, einen Tschechen, einen Rumänen bei euch im Team. Also im Prinzip sehr international, was ja für Zuschauer auf jeden Fall reizvoll ist. Nur die Frage ist, wie viel Zeit braucht das, bis dann auch daraus, ja, ich sag mal, sich so eine Mannschaft formt, dass sie ja quasi auch ein Stück weit sich an die Liga gewöhnt, an den Verein gewöhnt etc. Wie viel Zeit habt ihr euch da gegeben? Ist es schon heute klar, dass das auch dann in den nächsten 1-2 Jahren so weitergeht oder ist es rein ligaabhängig?
Also am Ende des Tages ist es rein ligaabhängig, weil die Jungs und die da jetzt spielen, egal ob Tscheche, Rumäne oder Japaner, für die ganz klar der Weg immer nur nach. Ja, jetzt ist Jancherik schon Anfang 30. Da geht es schon langsam in Richtung Karriereende, aber der wird auch seine 3-4 Jahre noch auf hohem Niveau spielen können. Ja. Aber wenn wir uns jetzt den Japaner mit Yuta Tanaka anschauen, 19 Jahre, Rabesh Dipos, 19 Jahre, die haben noch 10, 15 Jahre Hochleistungssport-Tischtennis vor sich. Und von daher ist es für die ganz klar davon abhängig, in welcher Liga wir spielen werden. Und von daher müssen wir einfach die nächsten Wochen und Monate verfolgen. Aber du hast gesagt, die Mannschaften vor uns haben 4 Punkte. Wir sind da noch nicht weit weg. Wir hatten das Pech, dass wir unseren Japaner zu Beginn der Saison nicht einsetzen konnten. Gerade auch gegen Grenzau, weil Japan dort die japanischen Meisterschaften ausgerichtet hat. Und es bei den japanischen Meisterschaften darum geht, sich als Nummer 3 und 4 für die Weltmeisterschaften jetzt im November in Houston für das Team zu qualifizieren. Also von daher, ein bisschen Pech spielt dann immer auch mit rein. Hätten wir später gespielt gegen Grenzau, hätten wir ihn einsetzen können. Aber von daher, ja, wir haben gute Spiele gemacht. Wir hatten das in Grünwettersbach auch in der Hand zu gewinnen, haben dort 3-2 verloren. Also von daher, wir müssen uns nicht grämen, wir müssen uns nicht verstecken mit der Mannschaft. Und von daher sind wir gewiss, dass wir den ein oder anderen Sieg noch einfahren werden.
Absolut, das hören wir ja auch, wenn wir mit den Konkurrenten, mit dem Wettbewerb sprechen. Also, dass ihr mittlerweile als Aufsteiger des vergangenen Jahres absolut angekommen seid in der Liga und ernst genommen werdet, das hört man allenthalben. Nichtsdestotrotz ist ein Punkt auch nochmal, der mich auch interessieren würde, weil er im Prinzip vielleicht eine Lücke noch nicht so schließt, wie man sie eigentlich schließen möchte. Das ist der Sprung von eurer zweiten Mannschaft, wo ja auch Benno Oehme und Cedric Meissner gemeldet sind, zur Bundesliga. Also im Prinzip zwei Ligen, die dazwischen liegen. Und man kennt es ja auch beim Fußball. Am Ende ist es so, dass auch Erstligisten gerne eine zweite Mannschaft, eine starke zweite Mannschaft in der dritten Bundesliga beziehungsweise in der Regionalliga haben, um dort im Prinzip die Möglichkeit zu haben, auch mal Spieler hochzuziehen. Wie sehr ist das für euch, spielt es für euch eine Rolle, dass ihr jetzt nicht Regionalliga, sondern nur Oberliga in Hessen spielt?
Also wir haben ja ein ganz klares Ziel ausgesetzt, dass wir auch innerhalb der nächsten 3 bis 5 Jahre auch mit der zweiten Mannschaft aus der Oberliga in Richtung Regionalliga, dritte Liga spielen wollen. Es wäre uns fast letztes Jahr schon geglückt, dass wir mit dieser Thematik Auf- und Abstiegsregelung in Corona-Zeiten hochgegangen wären, also in die Regionalliga. Ist aber nicht passiert, weil wir der zweite oder der dritte Nachrücker gewesen wären. Und dementsprechend haben wir natürlich auch frühzeitig mit unseren beiden deutschen Spielern gesprochen, inwiefern sie bereit sind, dort hin und wieder mal in der zweiten Mannschaft auszuhelfen. Ja. Auch unter der Vorkehrung und dem Wissen, dass die Pandemie weiter anhält und wir unseren jungen Japaner, den wir ja einsetzen wollten, er ist 14 Jahre, 15 Jahre und gehört zu den Top-Talenten Brasiliens, dass der erstmal leider Gottes nicht zur Verfügung steht, weil er aus Brasilien nicht nach Deutschland einreisen darf. Und so hatten wir das Problem, dass die zweite Mannschaft am Ende eigentlich erstmal nur zu dritt stand. Ja. Entweder immer einer von beiden, Cedric oder Benno, sich dort müssen oder aber wir mit Ersatz spielen müssen. Und wir wissen es alle, auch unsere dritte Mannschaft spielt dann nochmal 2-3 Klassen niedriger. Hm. Das heißt, du startest eigentlich immer in jedes Spiel in der Oberliga, wenn du einen aus der dritten nimmst, immer schon mit einem Bauchgefühl, dass du eigentlich schon 2 oder 3 Niederlagen auf dem Buckel hast. Gerade dadurch, dass es auch keine Sechsermannschaften mehr sind, wie es noch vor einem Jahr war, sondern es sind definitiv nur noch 4 Mannschaften. Das heißt, die Klasse ist am Ende des Tages nochmal deutlich stärker geworden. Hm. Und so musst du halt in den sauren Apfel beißen. Jetzt haben sie ein Spiel verloren, 2-mal unentschieden gespielt, jeweils mit Ersatz. Hm. Ja, am Ende ist es so, jetzt müssen wir hoffen, dass die Vorrunde erstmal schnell vorbeigeht, dass wir das ein oder andere Mal noch auf Cedric oder Benno zurückgreifen können. Viele haben gedacht, wir machen da einfach einen Durchmarsch. Ja, würde wahrscheinlich auch so sein, wenn wir jedes Mal Cedric oder Benno einsetzen werden. Aber die Jungs, die müssen sich da auch einfach mal durchbeißen. Die können sich nicht immer darauf verlassen, dass mit den beiden Assen, die schon zweite und Erstliga Luft schnuppern und dort gut spielen, dass die einfach immer 2-3 Punkte holen. Sie müssen sich da auch selbst mal ein bisschen an den Haaren aus dem Sumpf ziehen und selbst auch mal vorwärts gehen. Und von daher, das ist ihnen noch nicht geglückt, aber das wird schon noch kommen.
Völlig klar, völlig nachvollziehbar. Ich würde gerne mal trotzdem mal aus Perspektive auch dieser jungen Nationalspieler beziehungsweise auch erfolgreichen Spieler, Cedric Meißner hat ja nun schon auch Titel als Jugendlicher eingesammelt, darauf nochmal eingehen wollen. Der spielt dann 5 Ligen, also in der 5. Liga, 4 Ligen tiefer als da, wo er eigentlich spielen möchte. Wenn ich mir das jetzt im Fußball vorstelle, dass also quasi ein Reus auf einmal in der Oberliga aufläuft, das würde der wahrscheinlich vom Ego her schon nicht machen. Wie sieht das bei Cedric Meißner aus?
Das klärst du mit den Spielern vorab. Ja, also die wissen, sie sind die Nummer 4, 5 oder 6 im jetzigen Fall. Lass mich jetzt kurz nachdenken. Tanaka, Jancarik, Sipos. In dem Fall sind Cedric und Benno die Nummer 4 und 5 in der TDBL. Und dadurch, dass du 3 Feste melden musst, aber x-beliebig Spieler mit einer TDBL-Lizenz ausstatten kannst, sind wir ganz offen in die Gespräche gegangen, haben gesagt, pass auf, die Mannschaft sieht so und so aus, wir spielen um den Abstieg, wir wollen aber nicht absteigen, wir wollen mit euch allen gemeinsam die Klasse halten. Hm. Jeder wird seine Einsätze bekommen, was ja auch passiert, gerade wenn du mal 1 oder 2 Spieler zu gewissen Zeiten nicht einsetzen kannst. Nichtsdestotrotz erwarten wir dort auch, dass man mal der zweiten Mannschaft aushilft, dass das nicht jeden Spieltag ist und dass das keine 10, 12 Spiele werden. Außer dass sie Spielpraxis sammeln, mehr als ein besseres Trainingsspiel wird es am Ende dann trotzdem nicht. Ja. Aber das wissen die, das haben wir vorher besprochen und von daher sind da von Anfang an die Fronten geklärt gewesen. War aber auch ganz klar, dass sie nicht 18 Spiele jeweils beziehungsweise 9 Spiele jeweils machen, sondern es werden 3, 4, 5 vielleicht werden und damit ist das Thema auch schon erledigt. Ja. Und wir versuchen es am Ende auch bestmöglich zu koordinieren, dass sie an einem Samstagmittag oder an einem Samstagabend in der zweiten spielen können, wenn sie dann wissen, sie sind am Sonntag nur für Doppel eingeplant oder wie auch immer, sodass sie nicht nochmal 2, 3 extra Reisen haben, sondern dass man das da wirklich gut koordinieren und planen kann.
Ja. Ich würde gerne mit dir nochmal über das Thema mediale Aufmerksamkeit sprechen. Das hast du vorhin schon kurz angesprochen, dass ja leider auch der Tischtennis neben, sage ich mal, dem großen Fußball und ja vielleicht auch Handball, wobei Handball ja auch drunter leidet, sage ich mal, medial eher in den Schatten rückt, ist sicherlich für euch auch ein Thema. Gut, bei Olympia jetzt hat die deutsche Nationalmannschaft da Bronze geholt und auch die Weltmeisterschaft hat sicherlich den Tischtennissport, was die mediale Aufmerksamkeit angeht, gepusht. Wie schaut es bei euch in der Bundesliga aus, so Stichwort TV-Rechte und ja Übertragung der Spiele?
Na, wir nutzen generell in der TDBL den Livestream von Sport Deutschland TV, um dort natürlich ein bisschen was in die Welt tragen zu können. Der Livestream ist kostenfrei für alle, die da zuschauen wollen. Nichtsdestotrotz ist es für unsere Partner oder für die Sponsoren generell natürlich auch wichtig, ein bisschen medial, auch wenn es nur über das Internet ist, Präsenz zu zeigen. Und darüber hinaus binden wir alle unsere Partner in sämtliche Formen ein, egal ob es Trikotwerbung ist, ob es Bandenwerbung ist, ob es Werbung in Saisonheften ist. Wir haben um uns dort professioneller aufzustellen als einer der ersten TDBL-Vereine, haben wir uns vor der Saison eine LED-Bande angeschafft, um einfach dort uns professioneller aufzustellen. Wir haben ein Crowdfunding inszeniert und organisiert, dass wir diese LED-Bande über Partner, über Crowder und über Partner und Firmen, die uns das ja auch ein bisschen nachlässiger wären, dort realisieren können. Und es kam bisher gut an. Also wir hatten jetzt 3 Heimspiele. Und das ist schon eine gewisse Besonderheit und sticht auch hervor, wenn man da keine, ich sag mal so, dickere Pappe hat und dort ist das Firmenlogo drauf, sondern man kann über andere Inszenierungen die Partner besser in Szene setzen. Also das kam gut an bei unseren Partnern.
Super. Das klingt wirklich gut und professionell. Erwartet man ja auch nicht unbedingt eine LED-Bande beim Tischtennis. Vor dem Hintergrund machen wir vielleicht auch noch ein bisschen Werbung. Also wir wissen, am 31. Ist das nächste Spiel jetzt in Kürze in Ochsenhausen. Große Herausforderung, denke ich. Die Ochsen, die immer ja auch mit um den Titel spielen wollen. Was kannst du unseren Hörerinnen und Hörern sagen? Was gibt es dann als nächstes, als Heimspiel, wo man sich das Ganze dann mal live vor Ort angucken sollte?
Ja, wir spielen jetzt in Ochsenhausen. Ochsenhausen spielt auch noch keine so allzu gute Saison, mussten ja auch einen immensen Aderlass hinter sich ergehen lassen. Hugo Calderano hat ja den Verein nach, ich weiß gar nicht, 8 Jahren, 10 Jahren verlassen. Er hat sich dort ja in das Camp integriert und sich zu einem Top-Weltklasse-Spieler in den Top 10 der Welt entwickelt, hat jetzt den Weg aufgrund der unterschiedlichen Turnierserie nach Russland gewählt, um sich auf Champions League, auf ein bisschen Liga und primär auf die Turniere zu konzentrieren. Von da, ich sag mal, mit Simon Grosi immer noch ein Spitzenathleten da, mit Kanak Cha, amerikanischer Nationalspieler, und den beiden Polen, Maciej Kubik und Samuel Kulczycki, ehemaliger TDC-OEler, zu unseren Zweitliga-Zeiten, der sich gut entwickelt hat. Nichtsdestotrotz kann man von unserer Mannschaft dort vielleicht auch eine Überraschung erwarten, weil mit Hugo Calderano natürlich schon ein großes Ass dort weg ist. Mhm. Aber wir werden das sehen. Da sind noch 10 Tage bis hin und dann schauen wir mal. Und das nächste Heimspiel ist, jetzt lass mich nicht lügen, ich glaube 5.12.
gegen Saarbrücken.
Zu Hause gegen Saarbrücken mit Patrick Franziska, Tomasz Polanski, Shankun und Darko Jorgic. Hm. Ich denke, da wird die Halle ähnlich voll wie gegen Düsseldorf. Ja. Gegen Düsseldorf hatten wir roundabout 250 Zuschauer in der Halle, immer unter Pandemiebedingungen. Also wir hätten eine Hallenzulassung von 650, die wir dieses Jahr auch sicherlich nicht ausreizen werden. Von daher kann man unter den Bedingungen sagen, Düsseldorf war ausverkauft. Ähnlich wird es auch gegen Saarbrücken sein, weil Die deutschen Topathleten sind ja dann doch nicht allzu häufig in Bad Homburg. Und von daher, Patrick wird kommen. Er wohnt ja nicht allzu weit weg. Hat ja nur 40 Minuten knapp Fahrt bis nach Bad Homburg oder 45 von seinem Heimatort.
Ja.
Und von daher, das wird wieder spannend. Das wird wieder ein schönes Spiel. Wird wieder was Schönes für die Zuschauer. Ja. Und von daher freuen wir uns jetzt. November kein Spiel. Schauen wir mal.
Super. Ja, müssen wir noch richtig stellen, weil du sagst, 10 Tage, es sind ja nur noch 3 Tage bis zum 31. in Ochsenhausen. Das ist dann vielleicht ein bisschen weiter für den einen oder anderen. Aber am 5. geht es dann bei euch gegen Saarbrücken weiter. Nur, dass wir das nochmal klargestellt haben. Für alle, die jetzt sagen, Tickets kaufen bei und für Bad Homburg in der Tischtennis-Bundesliga. Ja. Zum Abschluss würde ich gerne nochmal so ein bisschen das sportliche Ziel nochmal ins Auge nehmen und dich fragen wollen. Also klar, Klassenerhalt für dieses Jahr, das wäre auf jeden Fall mal so das Hauptziel. Wie sieht es langfristig aus? Wo siehst du Bad Homburg in den nächsten 5 Jahren, beziehungsweise, du hast gerade schon angedeutet, Nachwuchs soll dann auch über eine Liga höher, also Regionalliga mindestens, dann dafür auch die Gewähr sein, dass es eine Mannschaft gibt, die dann eben sich auch ein bisschen breiter aufstellt. Was ist da so das Anliegen in den nächsten 5 Jahren?
Na, wir haben ja Anfang des Jahres Helmut Hampel, ehemaliger Entdecker von Timo Boll, Patrick Franziska, mit an Bord. Und sein Sohn hat ja bis vor jetzt einem Jahr selbst für uns in der zweiten Mannschaft gespielt. Helmut Hampel hat am 31.12. als Leiter und Trainer des Deutschen Tischtenniszentrums in Düsseldorf aufgehört. ist offiziell jetzt in Rente, aber kann halt die Finger vom Tischtennissport auch nicht lassen, sodass er gesagt hat, okay, ich möchte hier nochmal was in Bewegung bringen. Und er hat dem gesamten Verein mal einen Plan vorgestellt, dass er zu einem der nationalen größten Nachwuchsvereine werden möchte, mit Nachwuchszentren etc., sodass man natürlich dann die zweite Mannschaft step by step in Richtung dritte Liga schießen muss, um die Anknüpfung zu finden. Er hat auch gesagt, wenn sich die Mannschaft die nächsten 1-2 Jahre in der TDBL etabliert, möchte er 2026, 2027 in Tabellendrittel schielen und gegebenenfalls sogar die Champions League nach Bad Homburg holen. Ja, das hört sich an, die in Bad Homburg sind verrückt. Mhm. Aber man muss sich ja hohe Ziele setzen, damit man vorankommt. Und von daher, sagen wir mal, 5 Jahre Champions League, obere Tabellendrittel, dann schauen wir mal weiter. Und dann bauen wir den Unterbau mit dem Nachwuchs weiter auf. Und dann wollen wir mal sehen, wie dann die mediale Aufmerksamkeit und die regionalen Partner reagieren.
Absolut, das klingt nach schönen, nach ehrgeizigen Zielen. Und mit eurem Einzugskreis, ja auch nahe Frankfurt, kann man sich das auch lebhaft vorstellen, dass das auch weiter wächst. Ein viel kleineres Ziel, aber ich möchte es trotzdem ansprechen, wäre dann noch vielleicht eine sehr talentierte Handballerin, die nur als Kind mal Rundlauf gemacht hat, vielleicht mal eine Stunde beim Tischtennis sozusagen trainieren zu lassen bei euch. Wäre das möglich? Ich gucke da mal in mein Mikro und hoffe, dass Olivia das jetzt genau hört.
Immer herzlich eingeladen. Also kommt gerne vorbei, dann werden wir hier was auf die Beine stellen, dass wir das ehemalige Spielplatz- und Sandkastenfeeling auch in Bad Homburg tragen können.
Super, vielen Dank.
Es war indirekte Bewerbung. Ja, jetzt, lieber Mirko, jetzt haben wir so viel über Berufliches gesprochen und auch über die Mannschaft, über den Verein. Jetzt wollen wir natürlich auch nochmal einen kleinen Einblick in dein privates Leben bekommen. Du bist ja auch ein Familienmensch. Gibt es da irgendwie jetzt, gerade nach dieser langen Zeit, meine 1,5 Jahre Pandemie, man war nicht auf Reisen, man konnte wahrscheinlich wenig raus. Gibt es da irgendwie jetzt langfristig gesehen irgendein privates Ziel, was du noch anstrebst?
Ach, ich bin Vater. Ich bin hab einen Hund, hab 2 Katzen, hab meine Familie zu Hause und wir nutzen die Zeit jetzt schon intensiv aus, um auch die Familie mal generell wieder zu besuchen. Ja, wir haben auf alle Elternteile Rücksicht genommen und gesagt, solange wir noch nicht alle geimpft sind, solange die Umstände noch so extrem sind, werden wir es tunlichst vermeiden, durch Deutschland zu reisen. Mein Vater wohnt im Norden von Hessen, meine Mutter im Süden. Das kommt aber jetzt alles wieder. Und von daher werden wir die nächsten Monate das noch gut beobachten, wie die Inzidenzen sich hier auch über den Winter verhalten. Und dann schauen wir nächstes Jahr, inwiefern wir dort dann gemeinsam Urlaub machen können. Wir wohnen etwas ländlich, haben Wald und Wiese vor der Tür und können dann doch das Wetter genießen mit dem Hund, mit dem er mal um die Ecke spazieren kann oder längere Ausflüge hier zu Fuß macht. Von daher, wir kommen vor die Tür, aber es wird natürlich, wir haben 1,5 Jahre aufzuholen in Sachen Freizeitaktivitäten oder Ähnlichem.
Klingt aber so nach Urlaub zu Hause bei dir.
Ja, definitiv. Also wir haben ganz klar den Urlaub auf Balkonien, in den Blumen und mit viel Grillen 18 Monate realisiert und realisieren müssen. Aber wir haben uns da einen strikten Plan auferlegt, zu sagen, wir halten uns viel an der freien Natur auf, meiden Menschenmassen. Aber es wird alles jetzt wieder in die geregelten Bahnen kommen.
Ja, das hoffen wir auch und wollen natürlich mit diesen positiven Worten auch gerne dieses nette Gespräch mit dir abrunden. Es bleibt uns, glaube ich, nur zu sagen, es war sehr spannend, bei euch hinter die Kulissen schauen zu dürfen. Vorab vielen Dank für die Einladung natürlich. Wir kommen gerne mal vorbei, auch wenn mein Talent wahrscheinlich zu wünschen übrig lässt, ne, Sebastian?
Oh, ich bin voller Hoffnung.
Es bleibt spannend. Gut. Dir wünschen wir auf jeden Fall...
Ja. Also ich kann sagen, ich bin ja offiziell noch bei uns in der dritten Mannschaft gemeldet, aber ich habe den Schläger auch nicht mehr so häufig in der Hand.
Du meinst, ich habe da noch eine Chance?
Definitiv.
Sehr gut. Ja, lieber Mirko, vielen, vielen Dank für deine Zeit und das nette Gespräch mit dir.
Ich danke euch für die Einladung, wünsche euch eine gute Zeit.
Danke dir. Schöne Grüße, Mirko, und bleib gesund.
Ja, auch. Danke.
Ciao.
Tschüss.
Ciao.
Ja, eine spannende Reise durch einen Newcomer in der Tischtennis-Bundesliga und einen Manager, der uns da, glaube ich, sympathischen Einblick gegeben hat.
Absolut, ja. Also ich freue mich schon, mal vor Ort zu sein mit dir und mir das Ganze mal live anzuschauen, weil klar, die Erzählungen sind das eine, aber sich dann ja vor Ort das mal anzuschauen, ist ja dann doch nochmal was anderes und gerade nach der langen Zeit auch echt spannend.
Ja, das ist definitiv so. Und also auf ein Tischtennis-Mix mit dir habe ich mich schon mein Leben lang gefreut. Also insofern.
Das machen wir aber nur, wenn wir danach noch ein Handball-Battle dranhängen, ne?
Das können wir gerne machen und keine Bilder, weder Foto noch Video, das bleibt geheim.
Sehr gut.
Ja, vielleicht werfen wir noch einen Blick nach vorne. Wir haben wieder ein kleines Jubiläum, das machen wir ja immer, wenn es mal wieder rundet und unsere nächste Folge rundet. Und wir können, glaube ich, auch schon verraten, wer unser Gast ist.
Ja, die 60 steht ja vor der Tür, ne?
Genau. Also, wenn man das so sagt, die 60 steht vor der Tür, da muss ich gleich an mein Alter denken. Aber am Ende ist es so, dass wir zum 60., also zu unserer 60. Folge, die Vorstandsvorsitzende vom Deutschen Olympischen Sportbund eingeladen haben, zu uns zu kommen. Und sie hat sofort zugesagt, das freut mich sehr, Veronika Rücker. Und ich glaube, du hast schon einige Fragen, Olivia, ne, oder?
Ja, meine Liste ist lang und ich freue mich sehr drauf und bin gespannt, was sie erzählen wird.
Tja, dann würde ich sagen, dem Ausblick, wunderbar, beenden wir das heute. Grüße mal wieder nach Darmstadt und freue mich auf die nächste Runde mit dir.
Danke, Sebastian. Mach's gut. Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.